Erntedank. Davon haben wir jetzt schon einiges gehört in diesem Gottesdienst, von der Dankbarkeit Gott gegenüber. Dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, der Tisch, der hier hinter mir steht, beziehungsweise vor allen Dingen das, was auf diesem Tisch liegt, auch die Bedeutung, die Wortbedeutung von Erntedank legt nahe, dass es um die tatsächliche Ernte von Obst, Gemüse und so weiter geht. Und das ist natürlich auch so. Das ist sicher auch schön und kann dankbar machen. Wir freuen uns über die Ernte, wenn wir einen Garten haben oder etwas Schönes wächst. Die meisten von uns erleben das aber als ein schönes zusätzliches Geschenk. Die wenigsten leben von der Ernte. Erntedank, das drückt aus, dass Gott der Geber all dessen ist, was wir haben, worüber wir uns freuen dürfen. Auch unsere Arbeit, unser Einkommen, eine Wohnung, vielleicht ein Sparkonto oder eine Lebensversicherung, der Urlaub, den wir uns leisten können. Wir leben in unserem Lande, wenn wir uns weltweit umschauen, im Überfluss. Millionen Menschen müssen mit weniger, mit viel weniger auskommen. Und oft sind sie für das Wenige, das sie haben, dankbarer als wir für unseren Überfluss, in dem wir alle leben und dem wir so oft als selbstverständlich und ein Recht, das uns zusteht, ansehen. Wir haben wirklich Grund zum Danken. Und sicherlich auch so für manche Dinge, die wir in unserem Leben erfahren. Wir haben Grund zum Danken. Und es ist gut, wenn wir auch an diesem Erntedankfest dankbar wahrnehmen, wie reich wir beschenkt sind. Im 2. Korintherbrief spricht Paulus von Saat und Ernte mit einer ganz bestimmten Zielrichtung. Er will den Christen in Korinth verdeutlichen, dass Gott es segnet, wenn sie seine Gaben nicht nur dankbar für sich nehmen und für sich selbst behalten, sondern wenn sie auch weitergeben. Quasi als Samen verstehen, aus dem Frucht erwächst. Ich lese uns mal einige Worte aus dem 9. Kapitel des 2. Korintherbriefes ab Vers 6. Eigentlich sind die ganzen Kapitel Vers 8 und 6 und 9 beschäftigt mit dieser Thematik. Er schreibt: Denkt daran, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt: Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Paulus war von drei geistlichen Leitern der frühen christlichen Kirche, von Jakobus, dem Bruder Jesu, dem wir auch einen der Briefe im Neuen Testament verdanken, so wie von den Aposteln Petrus und Johannes gebeten worden, die Armen in der Gemeinde in Jerusalem nicht zu vergessen. Paulus war zwar nach Absprache für die Gemeinden zuständig, in denen vorwiegend Nichtjuden waren, während sie unter den Judenchristen wirkten, diese eine Bitte hatten sie jedoch gegenüber Paulus ausgesprochen und er hatte alles daran gesetzt, ihr nachzukommen. Die Kommunikation in dieser Zeit war natürlich wesentlich schwieriger, als das heute ist. Da kann man nicht mal schnell eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht schicken oder telefonieren, sodass eine solche Sammlung für die Christen in Jerusalem über eine längere Zeit, weit mehr als ein Jahr, brauchte. Paulus hatte wahrgenommen, dass die Gemeinde in Korinth sich daran kräftig beteiligen wollte. Jedenfalls hatten sie das gesagt. Und er hatte sie sogar den Christen in Mazedonien als Vorbild hingestellt. Entschuldigung. Er schreibt im gleichen Kapitel in der Provinz Achaia, so habe ich Ihnen berichtet, sind Sie schon seit vorigem Jahr bereit, sich an der Sammlung zu beteiligen. Und tatsächlich hat sich die große Mehrheit von Ihnen, also die in Mazedonien, dann von eurem Eifer anstecken lassen. Und über diese Christen schreibt er an die Korinther, ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus, und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Diese Freiwilligkeit betont Paulus immer wieder. Seine erste Begründung, warum man geben sollte, ist nicht die Not. Er stellt nicht ständig Appelle an das Mitleid der Gemeinden, sondern er weist auf die Liebe Christi hin. Sie soll motivieren. So schreibt er auch an die Korinther im vorhergehenden Kapitel 8. Ich sage euch das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen, wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer sich andere einsetzen, dann nur, um auch euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Dem Beispiel Christi sollten sie folgen. Nun spricht Paulus ja hier vom Segen des Gebens. Geben, das ist etwas, was viele von uns können. Und wir haben gehört, auch schon in der Einleitung und Begrüßung, dass Geben nicht nur heißt Geld geben. Ich bin eigentlich dankbar dafür, dass diese Predigt nach der Kollekte kommt. Denn es geht ja hier nicht nur um Kollekte. Ja, vielleicht haben manche befürchtet, als sie das Thema gesehen haben vom Segen des Gebens, oh, das wird eine Kollektenpredigt, da wird uns richtig eingeheizt und hinterher bin ich arm. Kann passieren, ist aber nicht unbedingt das, an was ich gedacht habe. Wenn wir geben, dann sind da sicherlich einige Voraussetzungen zu erfüllen. Wir sollten zum Beispiel verantwortlich und überlegt geben. Paulus rät zum Beispiel auch, nicht mehr zu geben, als man hat. Vielleicht ist das ein Prinzip, das man nicht nur beim Spenden berücksichtigen sollte, sondern auch beim Einkaufen, vor allen Dingen größerer Gegenstände. Er schreibt, eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selber in Not geratet. Die Motivation soll wirklich die Liebe zu Christus sein. Es geht nicht darum, dass andere mich bewundern, wie viel ich gebe. Wer das Motiv der Anerkennung hat, der neigt vielleicht oft dazu, zu übertreiben und sich selber oder der eigenen Familie zu schaden. Verantwortlich und überlegt geben. Und dabei auch auf Augenhöhe bleiben dem gegenüber, dem man gibt. Manche von uns, das kann aber fast nur die Älteren von uns betreffen, erinnern sich noch an etwas, was früher in vielen evangelischen und auch baptistischen Gemeindehäusern stand. Man nannte es damals, allein der Begriff klingt für uns heute diskriminierend, ich weiß das, man nannte es damals den Nickneger. In den 60er Jahren verschwand er aus den Kirchen. Daneben gab es auch noch nickende Chinesen, Indianer, Mexikaner, Inder oder auch mal einen Engel. Aus Holz, Gips oder Pappmaché hergestellt und nur mit einer Aufgabe, da war ein nicht richtig festgemachter Kopf obendrauf und man konnte was einwerfen und dadurch wurde der in Bewegung gesetzt und sagte dann Danke. Ja, dann konnte man sich darüber freuen, dass das arme Negerlein aus Afrika jetzt Geld von einem bekommen hatte. Es war eine andere Zeit, wie gesagt, in den 60er Jahren verschwanden diese Dinger, weil man doch langsam merkte, das ist irgendwie nicht so ganz das Richtige. Und man machte es anders. Die Aufschrift, willst du den Heiden Hilfe schicken, so lass mich Armen freundlich nicken, war da oft auf diesen Dingern zu stehen. Wenn Paulus in 2. Korinther 8 schreibt, zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich, nachzulesen in 2. Korinther 8, Vers 14, dann ist das auch eine Einladung, nicht auf den nun gerade Beschenkten herabzusehen und sich besser zu fühlen. Diese Gefahr ist heute oft groß. Denn wir halten uns ja in Deutschland doch noch für ein besonders hochentwickeltes Land. Auch wenn so manche Rüge der EU in den letzten Monaten und Jahren oder die Betrügereien eines großen deutschen Autokonzerns uns zeigen, dass auch bei uns mit der Entwicklung doch so manches im Argen zu liegen scheint und wir gar nicht so weit vorne liegen. Geben, so meint Paulus, soll eine Angelegenheit auf Augenhöhe sein. Niemals ein von oben herab. Ich habe es, glaube ich, kürzlich schon einmal erwähnt. Wir sprachen über unsere Partnerschaft mit dem Baptistenbund in Malawi, zahlenmäßig 4-5-mal so groß wie unser Bund hier in Deutschland. Die erzählten von einer Partnerschaft, die sie früher mit einem amerikanischen Baptistenbund hatten und sagten, ja, anders als ihr kamen die immer mit ganz großen Geschenken, mit viel, viel Geld für uns an. Darüber haben wir uns gefreut. Aber bei manchen entstand der Eindruck, wir werden nie alleine zurechtkommen. Wir bleiben immer abhängig. Was sie gut fanden, war, dass der Deutsche Bund ihnen auf Augenhöhe begegnete. Sie anleitete, selbstständig die Dinge zu verändern und in die Hand zu nehmen. Das ist wichtig. Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor vielen Jahren einmal einige Jahre lang Gastlehrer an einer theologischen Ausbildungsstätte in unserem Nachbarland Österreich war. Ein Land, in dem evangelische Christen eine absolute Minderheit, ich glaube etwa 4% der Gesamtbevölkerung, darstellen. Ich sprach einmal mit dem Leiter der theologischen Ausbildungsstätte, wie viele der Leute, die an dieser Ausbildungsstätte studierten, denn eigentlich von österreichischen Gemeinden angestellt worden sind. Er sagte ja, die meisten arbeiten ehrenamtlich. Angestellt wurde einer, der kam nämlich aus Schottland. Unsere Gemeinden sind es gewöhnt, dass sie von außen unterstützt werden, nicht dass sie selber etwas tun sollten. Diese Gefahr kann also sogar in einem europäischen Land sein. In Österreich hat sich das inzwischen alles geändert. Das ist lange, lange her. Ihr wisst ja, ich bin uralt und dieser Unterricht in dieser Ausbildungsstätte, der liegt Jahrzehnte zurück, nicht Jahrhunderte, aber immerhin Jahrzehnte. Also es ist heute alles anders. Aber mir ist das in Erinnerung geblieben, weil es mir zeigte, wie wichtig es ist, bei Unterstützung so zu unterstützen, dass es dem anderen hilft, auf eigene Beine zu kommen und dann seine Arbeit und sein Leben selber in die Hand zu nehmen. So fordert Paulus ja auch die, die geben sollen, auf, Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Die bereitwillige Gabe ist willkommen. Aber man soll dafür sorgen, dass man selber dadurch nicht in Not gerät, wie ich es gerade gelesen habe. Also messe die Menge, die du gibst, nicht an anderen, sondern auch an deiner eigenen Situation. Jesus erzählte zum Beispiel nachzulesen in Markus 12 ja einmal von einer Witwe, einer armen Witwe, die nur 2 kleine Kupfermünzen in die Spendenbox der Synagoge warf, entspricht etwa einem Groschen, nicht viel Geld. Und er sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie haben von ihrem Überfluss gegeben, diese Frau aber hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Jesus macht damit deutlich, nicht die Masse, sondern die Herzenshaltung ist entscheidend. Gott ist keine Bank, in die wir etwas einzahlen und entsprechend kommt dann etwas heraus. Ich befürchte jedoch, dass bei vielen, die viel haben, manchmal diese Witwe als Entschuldigung für das Wenige, das sie geben, herhalten muss. Jemand sagte einmal, wenn das, was du gibst, wirklich der Zehnte von deinem Einkommen ist, dann bedauere ich dich, weil du so wenig verdienst. Geben heißt aber nicht immer Geld geben. Geben kann ich Arbeitskraft, Zeit und so weiter. Geben kann darum jeder, auch die oder der, der keine finanziellen Mittel hat. Auch in der Gemeinde gibt es so viele Möglichkeiten, die Gemeinde oder Einzelne durch praktische Hilfe zu entlasten. Der bekannte evangelische Theologe Hans-Joachim Eckstein sagte kürzlich einmal, das Hamsterrad ist kein Fortbewegungsmittel. Ich hatte auch ein schönes Bild dazu, das habe ich leider zu Hause liegen lassen. Aber so geht das ja manchen in der Gemeinde. Sie stecken in einem Hamsterrad, ständig beschäftigt. Und vielleicht kann es manchmal eine Aufgabe sein, jemand anderen davon zu befreien. Aufgaben zu übernehmen, die einem anderen vielleicht viel zu viel sind. Auch das kann geben bedeuten. Geben heißt natürlich auch rücksichtsvoll einkaufen. Sicher, wenn möglich, günstig, aber so, dass es anderen nicht schadet. Deswegen haben wir ja zum Beispiel in unserer Gemeinde beschlossen, dass wir ausschließlich fair gehandelten Kaffee kaufen und verwenden. Und da gibt es ja noch einiges mehr, was man auch im privaten Bereich bedenken könnte. Und ich sollte mit dem Kopf geben, die Nachhaltigkeit einer Arbeit bedenken. Manche Kleiderspenden überfluten die Märkte armer Länder und ruinieren damit natürlich die einheimischen Handwerker, die nichts mehr verdienen. Und es ist wichtig, auch die Seriosität einer Arbeit, für die ich spende, zu überprüfen, zu fragen, was bewirkt mein Geld? Es gibt von der Deutschen Evangelischen Allianz und vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen ein sogenanntes Spendensiegel, weil sie Werke, die gemeinnützig sind, überprüfen, was da wirklich wofür verwendet wird, ob auch nicht mehr als maximal 14% zum Beispiel für Verwaltungsaufwand verwendet wird und der Rest wirklich dahin geht, wofür man spendet. Auch da kann man sich informieren, da sollte man auch überlegen, und nicht immer nur auf manchmal zu Herzen gehende sogenannte Spenderbriefe schauen, die ja ganz persönlich von dem Leiter dieses Werkes mit einem schönen Stempel, der sehr nach Tinte aussieht, unterschrieben worden sind, mit einer persönlichen Anrede, die heute jeder Computer machen kann. Das ist vollkommen in Ordnung, aber man sollte es sich nicht immer zu nahe kommen lassen, sondern auch die eigenen Gedanken überprüfen, wie nüchtern sind sie, wenn ich etwas geben will. Paulus möchte, dass wir ohne Druck geben, aber von Herzen. Er möchte, dass die, die geben, gerne geben. Gott liebt den, der fröhlich liebt. Oder wer es lieber mit Luther hat, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Die Betonung in diesem Zusammenhang ist wohl das fröhlich, nicht das Geben. Gott möchte, dass wir es gerne tun. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten, wer reichlich sät, wird reichlich ernten, stand am Anfang des eingangs gelesenen Textes. Bei manchen mag der Eindruck entstehen, dass man dann mit dem Taschenrechner ausrechnen kann, was mindestens dabei herauskommt, wenn man spendet. Doch darum geht es natürlich nicht. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt, schreibt Paulus weiter. Das ist eine Zusage, aber auch eine Einschränkung, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Damals war diese Aussage vielleicht relativ klar. Heute haben wir sehr unterschiedliche Maßstäbe darüber, was man zum Leben braucht. Und wahrscheinlich ist das auch berechtigt. Wir haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und so lässt sich aus der Aufforderung zum Geben niemals ein Gesetz machen. Im alttestamentlichen Staat Israel war das der sogenannte Zehnte, 10% der Einkünfte. Die Pharisäer, das waren die sich besonders fromm haltenden Israeliten zur Zeit Jesu, machten daraus eine ganz penible gesetzliche Regelung, in der die Verzehntung von Gewürzen und Kräutern peinlich genau zu beachten war. Jesus verurteilte diese Praxis. Er verurteilt das Streben nach dem Geld, nach dem Reichtum. Jede quasi gesetzliche Regelung führt dazu, dass Menschen übersehen, dass Gott Anspruch auf das ganze Leben eines Menschen und alle Gaben hat. Ihm gehören nicht 10% unserer Einkünfte, mit dem wir uns von Gottes Anspruch auf unser Leben sozusagen freikaufen können. Deswegen können wir nicht mit dem Taschenrechner unsere Pflichtabgaben bestimmen. Wir haben nicht durch das Zahlen eines Betrages unsere Pflicht gegenüber Gott erfüllt, uns quasi jeder weiteren Verpflichtung ihm gegenüber entbunden. Unser ganzes Leben sollte ihm gehören. Das kann dann im materiellen Bereich auch bedeuten, dass es auch mal etwas mehr sein darf. Wir sollen vor ihm entscheiden, wie wir unseren Besitz zur Ehre Gottes, des Gebers aller guten Gaben, zur Förderung seines Reiches, zur Unterstützung der Armen und Bedürftigen einsetzen können. Das dürfen wir. Dabei hebt Paulus ja immer wieder hervor, es ist freiwillig. In unserer Kirche lehnen wir eine Kirchensteuer ab. Im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden bekommt man als Mitglied keine Kirchensteuer abgezogen. Nicht, weil wir das nicht dürften. Wir dürften das. Es gibt andere, kleinere christliche Kirchen, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind wie wir, wo Steuern eingezogen werden. Wir lehnen das ab. Wir finden, das ist freiwillig und Staat und Kirche sind voneinander getrennt. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir kein Geld brauchen. Unser Staat gibt die Möglichkeit, Spenden an eine Kirche und an gemeinnützige Vereine von der Steuer abzusetzen. Jeder, der Steuern zahlt, bekommt so sogar etwas von dem gespendeten Betrag durch den Staat zurück. Das steht uns zu. Das sollten wir nutzen. Und wer sagt, das brauche ich aber nicht? Ja, wunderbar. Wenn du die Steuerrückzahlung bekommst, dann spende sie doch. Wenn du sagst, das brauche ich nicht, aber verschenke nicht Geld, das du auf andere Art und Weise einsetzen darfst, weil unsere Gesetze so sind. Geben darf freiwillig sein, überlegt, intelligent und im Rahmen der Gesetze, die uns unser Staat gibt. Und denke daran, wer es braucht. Vielleicht kann es manchmal die eigene Gemeinde sein, auch wenn diese Gemeinde sich tatsächlich entscheidet, wie zum Beispiel heute, auch woanders hin zu geben. Genauso wie die Gemeinden in Korinth und Mazedonien, die ja auch wahrnahmen, da geht es gerade Menschen in der Gemeinde in Jerusalem besonders schlecht. Wir könnten die Kohle auch brauchen, aber die noch mehr, also geben wir es dahin. Und so machen wir das manchmal, nicht immer, weil wir ja nun auch was brauchen, wir wissen, es ist gut. Geiz ist nicht geil, wie eine prominente Werbung uns zu vermitteln versucht. Geben ist säen. Paulus erinnerte die Christen in Korinth daran, dass Gott gerne gibt, dass er als Schöpfer großzügig ist, freigebig. Die Bibel spricht davon, dass Gott für Nahrung und Kleidung sorgt. Gott gibt so viel, dass man auch selbst weitergeben kann. Gott sorgt dafür, dass der Geber ein genügendes Auskommen hat. Im Vers 8 im 9. Kapitel des 2. Korintherbriefes steht ein Wort, das haben wir als Fremdwort aus dem Griechischen übernommen, Autarkie. Übersetzt wird das hier, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Das Wort bedeutet Selbstgenügsamkeit oder Selbstständigkeit.
Gott will dafür sorgen, dass der Geber nicht in Abhängigkeit leben muss. Im 11. Kapitel der Sprüche, ein tolles alttestamentliches Buch, in dem sich viele Weisheiten in kompakter Form wiederfinden, dort heißt es im 11. Kapitel in Vers 24, mancher gibt viel und wird doch noch reicher. Mancher kargt über Gebühr und wird nur ärmer. Wer wohltut, wird reichlich gesättigt. Wer andere erquickt, wird auch selber erquickt. Wer gibt, sät aus und er darf ernten. Und es ist gut, wenn man weiß, ich habe mit dem, was ich habe, anderen geholfen, etwas Gutes getan, was vielleicht ein klein bisschen das Leben eines Menschen, vielleicht sogar ein kleines bisschen diese Welt verändert. Deswegen ist es gut, in das Wesentliche zu investieren. Am vergangenen Donnerstag las ich voller Freude nach Übermittlung durch die WhatsApp-Gruppe unserer Gemeinde die Losung dieses Tages. Sie steht in Jesaja 55, Vers 2 und heißt, der Herr spricht, warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen. Und dazu stand der neutestamentliche Vers aus Johannes 6, Vers 27, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben. Wir investieren so unendlich viel in Dinge, die nicht dauerhaft sind. Das ist auch gut so. Das muss auch sein. Wir alle wissen, satt sein ist nichts Dauerhaftes. Also ich weiß das zumindest. Und trotzdem ist es empfehlenswert zu essen. Die Masse und was man isst, darüber kann man ja reden, aber wir alle wissen, wir müssen Nahrung in uns aufnehmen, sonst geht das nicht mehr weiter mit dem Leben. Auch Erholung ist kein Dauerzustand und trotzdem brauchen wir sie. Kein Auto hält ewig. Übrigens auch keine Bahncard oder kein Busticket für die, die es nicht mit dem Auto machen. Und trotzdem müssen wir einen Weg finden zu unseren Verwandten und Freunden, zur Arbeit, zum Arzt und vielleicht auch zum Gottesdienst irgendwie hinzukommen. Und wir wissen, finanzielle Investitionen, auch die können Verlust zur Folge haben. Wer vor 9/11, dem Attentat im Jahre 2011, in Fonds investiert hat, kann davon vielleicht ein Lied brummen oder gar singen. Darum ist es gut, in Werte zu investieren, die mit Sicherheit dauerhaft sind, die nicht mich selber zum Mittelpunkt und Ziel haben, sondern von denen ich weiß, dass ich ein bisschen diese Welt verändert habe, das Reich Gottes gefördert habe. Paulus ermutigt die Gemeinde zum Geben, weil er den Segen gönnt. Ich lese nochmal den Vers 9. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fällt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, er meint hier an die Gemeinde in Jerusalem in diesem Falle, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Gott wünscht dir, dass du nicht nur auf ein Leben mit Verfallsdatum zurückblicken musst, sondern Spuren in dieser Welt hinterlässt, dass du Licht der Welt und Salz der Erde bist, nicht nur mit Geld, auch mit Beziehungen, mit Handlungen und allem möglichen anderen. Jemand sagte einmal, Salz der Erde sein ist kein Zuckerschlecken. Wer nicht einfach nur so vor sich dahin leben will, muss auch investieren. Ich lade ein, zu investieren in Menschen, zu investieren in das Reich Gottes. Dann bist du gesegnet, dann hinterlässt du Spuren. Du wirkst daran mit, dass auch andere Menschen Gott kennenlernen und dankbar für ihr Leben sind. Amen. Lasst uns einen Moment stille sein. Danke, Herr, für alles, womit du uns beschenkst. Danke für das, was wir erleben dürfen an vielen Dingen, durch die es uns gut geht. Danke, dass wir satt zu essen haben. Danke für alles Mögliche, was wir mit dir erleben dürfen. Danke, dass du uns bewahrst. Danke für die Menschen, mit denen du uns zusammenführst, mit denen wir Beziehungen haben dürfen, die unsere Freunde sind. Danke, Herr, für all das, was du für uns tust. Hilf uns, verantwortlich damit umzugehen. Hilf uns, von all dem, womit wir beschenkt sind, weiterzugeben an andere, die wir wiederum beschenken dürfen. Danke, Herr, dass du uns brauchst, dass du uns einsetzen willst, um diese Welt ein bisschen reicher zu machen. Amen.